Es ist ja die optimale Stunde am Tag, um aufzupassen und was zu lernen, gell? Also wer jetzt nicht schläft, der kriegt den Freizeitantrag zurückerstattet. 3 Uhr ist schlecht, aber betet dafür, es wird schon hinhauen. Der Predigtext für heute Nachmittag ist Matthäus Kapitel 10, Vers 1 bis 15. Jetzt haben wir die Fenster offen, könnt ihr sogar mitlesen, ist hell genug. Matthäus 10, 1 bis 15. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Aposteln aber sind die: der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätze, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch 2 Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eingeht, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand von euch nicht aufnehmen und eure Wort hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Ein paar Anmerkungen, ein paar theologische, exegetische Punkte vielleicht und dann die Botschaft. Es ist immer so: wir brauchen ja keine Predigten, davon haben wir genug, wir brauchen Botschaften. Und viel zu oft hängen wir an Exegese, an der Auslegung, was ja seinen Wert hat. Aber was ist die Botschaft? Das ist immer das Wesentliche. Und ein paar Dinge zu diesem Text konkret ist, nämlich Jesus beruft, befähigt und sendet. Wir lesen: er rief seine Jünger, er gab ihnen Vollmacht, Vers 5, und er sandte sie aus. Jesus berief diese Männer aus dem Beruf heraus in den sogenannten vollzeitigen Dienst. Und er berief sie und bevollmächtigte sie und sandte sie. Und ich glaube, es ist eine wichtige Lektion, dass gerade Leute, die in den vollzeitlichen Dienst gehen, sie müssen von Gott berufen sein. Ich erlebe es manchmal, wenige trauen sich das zu sagen, aber viele denken sich, manchmal sagen sie es auch, wenn sie jünger sind, sage ich: ja, was willst du? Und dann sagt er: ja, vielleicht in den Dauernhof kommen. Dann sage ich: wieso? Ja, ich finde sonst da nichts. Dann gehe ich halt da hin, nicht? So als Notlösung. Aber das geht meistens nicht gut, zumindest nicht vollzeitlich. Zeitlang, super. Aber wenn jemand wirklich diesen Dienst hineingeht, dann muss er berufen sein. Das andere: die Jünger, die Jesus aussandte, hatten eine Botschaft zu verkündigen. Er sagte ihnen im Vers 7, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war ihre Botschaft. Übrigens, das waren die ersten Worte von Johannes dem Täufer: das Himmelreich ist nahe, tut Buße. Das waren die ersten Worte, die Jesu gepredigt hat: tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Das war das Erste, was Petrus gepredigt hat. Immer die ersten Worte: tut Buße, das Himmelreich oder Reich Gottes ist dasselbe. Was ist ein Reich? Ein Reich, das Deutsche Reich, Österreich, ist ein Gebiet, das von jemand regiert wird. Und das Himmelreich oder das Reich Gottes ist nichts anderes als die Sphäre, in der Gott regiert. Und ihre Botschaft war, es ist nahe. Es ist noch nicht da, es ist nahe. Und dann kam es zu Pfingsten, dann war es da. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir es anders, da redeten sie vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 8,12, der Philippus, sie glaubten ihm, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu verkündete. Das heißt, jetzt war es nicht mehr nahe, jetzt war es da. Aber die Jünger predigten, es ist nahe. Reich Gottes soll übrigens nicht in erster Linie geografisch verstanden werden, so wie die Juden es tun, natürlich, sondern das Reich Gottes ist in uns. Lukas 17 sagt Jesus einmal, ich lese es euch kurz vor, das ist im Lukas 17, Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, seht hier oder seht dort. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch oder es ist in euch. Das heißt, das, was Gott regieren will, ist unser Inneres. Und wenn er dich regiert, dann bist du sein Reich. Darum beten wir im Vater unser, dein Reich komme. Regiere mein Leben. Übrigens, wenn wir beten, dein Reich komme, das heißt, mein Reich gehe, ist immer eingeschlossen. Das Dritte, Jesus gab den Jüngern Vollmacht, er gab natürlichen Menschen Vollmacht, übernatürliche Dinge zu tun. Im Vers 8, das ist beeindruckend, Tote aufwecken, Kranke heilen und so weiter. Die Frage ist, wie wir vorhin gehört haben, ich kann dich so gut verstehen, ich würde so gern mehr heilen können. Ich bin relativ beschränkt. Ich habe schon öfter gebetet für Leute. Dreimal wurden sie tatsächlich geheilt, aber noch öfter eben nicht. Und die Heilung, die sie erlebten, war auch nur teilhaft. Nie komplett, interessanterweise. Und ich wünschte mir, dass es viel mehr wäre. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Matthäus 10 hier und uns heute? Da gibt es einige Unterschiede. Die Jünger damals zum Beispiel sollten nur zu den Israeliten gehen. Das hat sich geändert. Wir sollten in die ganze Welt gehen. Die Jünger damals verkündeten, dass das Reich Gottes nahe ist. Das verkündigen wir nicht mehr. Es ist da. Das ist der zweite Unterschied. Und der dritte Unterschied ist, die Befähigung, Wunder zu tun, ist nicht mehr so da, wie es damals war. Ich habe einige Freunde in mehr oder weniger charismatischen Kreisen, aber auch dort funktioniert es nur zum Teil. Heilung, ich glaube an Heilung, ich bin selbst geheilt worden, ich habe es auch erfahren. Aber leider nicht so oft, wie wir es gerne hätten oder manchmal auch hören. Noch zwei Bemerkungen zur Heilung. Im Krankenhaus hat mir gut gefallen, das finde ich ganz eine super Erklärung. Aber man muss auch verstehen, Jesus musste heilen und die Wunder tun, er hatte gar keine Wahl. Denn es war vorherbestimmt. Wir lesen im Alten Testament, Jesaja 29, 35, 42, 61 und so weiter, dass wenn der Messias kommt, wird er den Blinden die Augen öffnen, er wird Kranke heilen und so weiter. Das heißt, ein Zeichen seiner Messiasschaft war, dass er geheilt hat. Man sieht das deutlich in Matthäus 11, da ist der Johannes der Täufer im Gefängnis. Zuerst hat er zwar Jesus getauft und alles Mögliche, aber im Gefängnis hat er gedacht, was ist, wenn alles doch nicht stimmt? Denn ist auch nicht anders gegangen als mir, denke ich mir auch manchmal. Aber in Matthäus Kapitel 11, Vers 2, als Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Übrigens, wenn Johannes der Täufer gezweifelt hat, darfst du auch zweifeln. Das ist völlig okay. Aber er war, lohnt es sich, mein Leben zu geben für dich oder soll ich doch noch was anderes tun? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und verkündigt dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündet.
Das war das Zeichen, er ist es. Denn es war vorhergesagt von ihm. Er musste es tun. Und so sehr ich mir auch heute wünschte, mehr Wunderwerke tun zu können, es ist nicht das Ausschlaggebende. Seht ihr, wenn ich einen Kranken heile, das ist eine schöne Sache, aber er wird sowieso wieder krank. Vor kurzem ein guter Freund, ich kenne ihn gut, darum konnte ich das sagen, er hat zu mir gesagt, er ist jetzt 65, ein ganz guter Lehrer, er war gerade, hatte Herzprobleme, er hat gesagt, mein Doktor hat mir gesagt, dass ich eine 30-prozentige Chance habe, in den nächsten 10 Jahren ein ernsthaftes Herzproblem zu bekommen. Da habe ich gesagt, ich kann dir es noch präziser sagen. Du hast eine 100-prozentige Chance, dass du in den nächsten 25 Jahren tot bist. Es ist nämlich so. Weißt, manchmal reden wir über Krankheit, als ob wir sie überwinden könnten. Wir können sie sowieso nicht überwinden. Ein paar Jahre hinauszögern ist alles. Du wirst halt ein paar Jahre älter. Das ist ja schön. Aber sterben tun wir ja sowieso. Das heißt, wenn ich einen Kranken heile oder einen Toten auferwecke, der stirbt ja wieder. Und darum im Johannes 14 sagt Jesus einmal, diesen Vers wollte ich fast aus meiner Bibel rausstreichen, weil er einfach nicht stimmt, habe ich gedacht. Johannes 14, 12 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, und das tue ich, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Da haben wir gedacht, ja, weiß auch nicht. Also, weder gleich viel und schon gar nicht größer. Aber worüber sprach Jesus? Er sprach eben nicht von Dämonenaustreibung und Heilungen. Das konnten ja die Jünger schon. Das war ja nichts Neues für die. Er sprach von der Rettung von Seelen. Und es stimmt tatsächlich, dass der Leib Jesu mit Jesus als unserem Haupt heute wesentlich größere Dinge tut als er damals. Am Ende von seiner 3-jährigen Tätigkeit waren nur 120 Gläubige übrig. Das ist schlechter Durchschnitt. Heute werden jeden Tag Tausende geboren, wiedergeboren. Das heißt, das größere Werk ist nicht Dämonenaustreibung oder Krankenheilung, sondern die Errettung von Seelen für jetzt und für ewig. Dann, Jesus hat das, was wir in Matthäus lesen, zusammengefasst in einem Vers, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, den möchte ich vorlesen. Und das betrifft jetzt auch uns. Denn er spricht nicht nur zu seinen Jüngern vor Pfingsten, sondern er spricht zur Gemeinde. Damals natürlich auch zu diesen Jüngern. Da sagt er, er spricht über Pfingsten, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, da steht es oben, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Da ist jetzt ein Unterschied. In Matthäus 28 sagt Jesus, mir ist alle Vollmacht gegeben, darum geht, weil ich habe die Vollmacht. Und hier in Apostel 1,8 sagt er, ihr werdet Kraft empfangen. Das sind zwei verschiedene Worte. Vollmacht ist das Wort, haben wir gehört, Exousia. Und Kraft ist das griechische Wort Dynamis. Davon haben wir Dynamit oder Energie oder Dynamo und so weiter. Nun, was ist der Unterschied zwischen Exousia, der Kraft, und der Vollmacht? Ich will es so sagen. Autorität, Vollmacht, ohne Energie, ist sehr hilflos, pathetisch. Ein Beispiel, ich bin ja im Bergrettungsdienst auch im Höhlenrettungsdienst. Und vor ein paar Jahren habe ich in Seattle gepredigt, in Amerika, an der Westküste. Und der Pfarrer dort ist ein guter Freund von mir. Und wir gingen dann einen Nachmittag, ein Bergführerkollege hat mich noch begleitet. Und wir gingen einen Nachmittag mit Schneeschuhe im Alpental, heißt das da oben, mit den Schneeschuhe so eine Stunde rein ins Tal. Und beim Reingehen, mein Freund ist auch Bergführer, haben wir schon gesagt, das ist ganz schön lawinengefährlich. Es hat 2 Meter da geschneit. Das war gewaltig. So etwas haben wir selten in den Alpen. Aber da echt 2 Meter fast neuer Schnee. Haben wir gesagt, das schaut nicht gut aus. Aber er wird wohl wissen, was er tut, hoffentlich. Und wir sind nur 10 Minuten gelaufen, da kam eine Frau entgegengelaufen und hat gesagt, die Lawine ist abgegangen und Leute sind in der Lawine und so weiter. Dann sind wir reingelaufen, da ungefähr eine Stunde mit den Schneeschuhen und kamen dahin. 4, 5 Leute sind ein bisschen hilflos rumgelaufen da. Und da, da haben sie ja nicht, der andere, wir sind im Bergrettungsdienst, wir machen das öfter mal. Und so haben wir das Kommando übernommen, hat auch jeder gemacht, was wir sagen, die wussten irgendwie, wissen die, was sie tun. Aber wir hatten keine Geräte. Wir hatten nur Skistöcke, Teller runterreißen und Ski. Wir hatten kaum was. Und die Lawine war sehr groß. Aber wir haben sie aufgestellt, strategisch versucht, den zu finden. Ist uns nicht gelungen. Wir hatten zwar die Autorität, Vollmacht, aber wir hatten keine Kraft, kein Dynamis. Es war interessant, weil ungefähr 1,5 Stunden später kam dann die örtliche Bergrettung dort. Und die hatten unheimlich viel Ausrüstung dabei. Die langen Sonden, Superschaufeln und so weiter. Und als sie kamen, haben wir gedacht, das ist super, jetzt können wir vielleicht was tun. Ist sowieso wahrscheinlich zu spät, weil die Zeit ist schon zu vorgeschritten, aber man weiß es nie. Aber die kamen und wir wollten ihnen noch sagen, da ist es, da müsst ihr suchen. Und die haben gesagt, na, verschwindet, wir übernehmen hier. Ist ja auch okay. Und so haben sie uns weggeschickt und wir standen dann 10 Minuten entfernt und haben ihnen zugeschaut. Und wir wussten gleich, die waren völlig unorganisiert und war nicht gut, wie sie das gemacht haben. Wir wussten, die finden den nie. Einen dummen Hund hatten sie dabei, der hat auch nichts gefunden. Und tatsächlich, sie haben den gar nicht gefunden, erst 10 Tage später. Aber wisst ihr, was jetzt geschehen ist? Wir hatten jetzt alle Mittel, alle Dynamis, aber wir hatten keine Vollmacht mehr, keine Autorität. Kraft ohne Autorität ist lebensgefährlich. Autorität ohne Kraft ist pathetisch. Wisst ihr, warum ich gerne Christ bin? Weil Jesus ist nicht nur mein Herr, der mir einen Auftrag gibt, den ich zu gehorchen habe. Er ist auch der, der mir die Kraft gibt, den Auftrag auszuführen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität. Ich bin der König aller Könige, Herr aller Herren. Aber wenn wir nur wissen, dass Jesus der König ist, die Autorität hat und nichts von seiner Kraft kennen, dann sind wir ziemlich kraftlose Christen. Und wisst ihr was, Freunde, ich treffe heute viele kraftlose Christen. Sie bekennen Jesus als ihren Herrn. Aber sie wissen nichts von der Kraft, der Dynamis des Heiligen Geistes. Jesus sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft, Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Frage, was steht bei dir an, wenn du nach Hause gehst? Vielleicht sollst du jemanden vergeben und es fällt dir wahnsinnig schwer, weil du glaubst, im Recht zu sein. Ich möchte dich bitten, erinnere dich nicht nur an den Auftrag, ihm zu vergeben. Sei dir gewiss, Gott gibt dir auch die Kraft, es zu tun. Vielleicht sollst du nächste Woche für einen Kranken beten und du hast Angst davor. Ich möchte dich daran erinnern, du hast nicht nur den Auftrag, für ihn zu beten, sondern Christus gibt dir auch die Kraft, ihn heil zu machen. Nicht unbedingt zu heilen, aber heil zu machen. Vielleicht sollst du zu deiner Frau einfach sagen, es tut mir leid und es kommt dir nicht über die Lippen. Sieh dir, denken nützt nicht, du musst es aussprechen. Erinnere dich an die Kraft des Heiligen Geistes. Er befähigt uns, das zu tun, wozu er uns beauftragt. Und an diese Kraft möchte ich mich und uns erinnern. Sieh dir, die Jünger Jesu, die anerkannten Jesus als Herr schon vor Pfingsten, aber sie versagten jämmerlich, denn sie wussten nichts von seiner Kraft. Bis zu Pfingsten. Erst dann erfuhren sie die Kraft, nicht nur die Autorität. Das Zweite, was dieser Vers sagt, ist, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wozu gibt Gott uns die Kraft des Heiligen Geistes, des Dunamis? Damit wir seine Zeugen sind. Das ist der Zweck, warum wir den Heiligen Geist empfangen. Jesus sagt übrigens nicht, ihr werdet Zeugnis ablegen, so am Samstagabend in der Jugendgruppe, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Die Frage ist nun ganz einfach die, bin ich ein guter oder ein schlechter Zeuge? Bin ich ein falscher oder ein wahrer Zeuge Jesu? Seht ihr, jeder Christ ist ein Zeuge Jesu. Du, wenn du Christ bist, bist du ein Zeuge Jesu. Die Frage ist nur, bist du ein wahrer oder ein falscher Zeuge? Seht ihr, ich bin schon 23 Jahre fast verheiratet, 4. Juli 87. Das ist der Unabhängigkeitstag USA, gell? Da wurde ich abhängig. Aber seit 4. Juli 1987 bin ich Ehemann, das ist mein Status. Da hat der Pfarrer gefragt, ob ich mit ihr leben will, guten und schlechten Tagen und so weiter, und ich habe ja gesagt, und sie auch. Seitdem bin ich Ehemann und die Hannelore ist Ehefrau. Und seit diesem Tag habe ich nicht mehr die Wahl, in der Früh aufzustehen und zu sagen, soll ich heute als Ehemann leben oder als Single? Ja, heute ist Ehemann ein bisschen schwierig, ich glaube, heute bleibe ich mal Single. Kann ich nicht mehr. Ich bin immer Ehemann. Die Frage ist nur, bin ich ein guter oder ein schlechter Ehemann? Bin ich ein treuer oder ein untreuer Ehemann? Das ist die Frage. Aber ich bin Ehemann. Und so wie ich lebe, ist für jeden ein Zeugnis, der mir begegnet, ob die Ehe und damit meine Ehefrau etwas Wertvolles ist oder etwas, was man vergessen kann. Mein Leben bezeugt, was die Ehe wert ist. Genauso ist es als Christ. Du kannst nicht in der Früh aufstehen und sagen, soll ich heute so ein Zeuge sein? Na, heute bin ich schlecht drauf, heute bin ich mal kein Zeuge. Du bist immer Zeuge, weil du Christ bist. Die Frage ist nur, welcher Zeuge wir sind. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um Zeuge zu sein. So wie wir leben, ist ein Zeugnis dafür, was Jesus wert ist. Genauso wie mein Leben, meine Worte ein Spiegel dafür sind, ob die Hannelore, ob Ehe etwas wert ist oder nicht. Sind wir stolz auf Jesus oder schämen wir uns für Jesus? Hat mir gefallen gestern bei der Rezeption hier in Wiedernest. Ich bin nur hingegangen und wollte das Kennwort für das Netzwerk. Ich habe noch nie so ein langes Kennwort in meinem Leben gesehen, wie hier in Wiedernest. Und habe gesagt, also das ist erstaunlich, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Dann hat sie gesagt, ja, wir sind auch etwas Besonderes. Das finde ich super, wir sind was Besonderes. Und als Christen dazu zu stehen, ich bin etwas Besonderes, weil ich gehöre zu Jesus. Das ist die Sprache, die bezeugt, dass Jesus etwas wert ist. Und ich frage mich oft, warum schämen wir uns dafür? Es geht uns ja allen so. Ich selber bin eher ein scheuer Mensch. Das wirst du nicht denken, weil ich immer vorne rede. Aber das ist ganz was anderes. Von Natur aus bin ich scheu. Ich tue mich schwer, auf Menschen zuzugehen. Unheimlich schwer. Ich bin kein persönlicher Evangelist. Ich muss mich voll überwinden, das zu tun. Ich bin einmal mit einem Freund von mir, der ist ein totaler Evangelist. Da kann es gar nicht anders gläubig werden bei dem fast. Aber mit dem bin ich mal Straßen evangelisieren gegangen. Ich war da der Bibellehrer, das war in England. Und er hat gesagt, gehst mit mir auf Straße evangelisieren. Und ich dachte, jetzt bin ich der Bibellehrer, schaut auch blöd aus, wenn ich das Nein sage. Und ich dachte, sag ich, Idiot. Das war Katastrophe. Da auf der Fußgängerzone, der hatte seine Tasche mit 300 Traktate und da ist rumgegangen und alle sind um ihn gestanden. Ich bin bei der Laterne gestanden und mir gedacht, na, der haut mir sicher eine runter, den interessiert sowieso nicht. Nach 3 Stunden habe ich 5 ausgeteilt und die haben es weggeworfen dann. Wir haben nicht alle dieselben Gaben und auch verschiedene Persönlichkeiten. Aber wir sind alle Zeugen. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Vergangenheit ist nicht so ruhmreich, das ist bis heute nicht unbedingt, aber ich habe mich als 15-Jähriger bekehrt. Als 18-Jähriger habe ich festgestellt, das schaffe ich nie, so ein Christenleben, und habe mich zurückgezogen. weil der Anspruch war mir zu hoch. Habe mir gedacht, das ist für bessere Menschen gedacht. Und habe dann gelebt wie alle anderen, so wie meine Freunde. Ich war Skilehrer, Bergführer damals. Habe in einer Bar gearbeitet, war Barkeeper. Bei uns in einer Bar, so einem einheimischen Lokal, immer von 6 bis 4 Uhr früh gearbeitet. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Darum ermutige ich immer junge Leute, in die Bar zu gehen. Und meine Frau war nicht gläubig damals und ich war gläubig, aber mich hat es nicht interessiert. Aber ich bin froh, dass ich da ein Freund von mir, Stuart Briscoe, hat mal gesagt, bist du nicht froh, dass du damals nicht mit Christus gelebt hast? Sonst hättest du deine Frau nie kennengelernt. Ja, hat auch einen Punkt. Auf jeden Fall, damals habe ich auch relativ viel getrunken. Als Skilehrer fast jede Woche mal betrunken. Ich war aber Christ. Ich wusste, Christus hat öfter gesagt, Hans-Peter, bin immer noch da. Habe gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Und darum übrigens, wenn eure Kinder mal nicht so sind für ein paar Jahre, macht überhaupt nichts draus. Wenn du mich gesehen hättest, hätte ich gesagt, den kannst du voll vergessen. Und das Interessante war, dass ich so nach dem 5. Bier habe ich immer mehr von Jesus erzählt. Um 3 Uhr früh war ich der perfekte Evangelist. Aber rückblickend, kein einziger Mensch kam dadurch zum Glauben. Und wisst ihr warum? Heute weiß ich es. Weil Menschen haben damals mich angeschaut und gesehen, was der Typ mit Jesus schafft, schaffe ich ohne auch. Seht ihr, ich war ein Zeuge Jesu, aber ein falscher Zeuge. Nicht das Leben, was Jesus eigentlich leben möchte. Und ich habe auch damals nichts von der Kraft des Heiligen Geistes gemerkt. Warum nicht? Weil die Kraft des Heiligen Geistes steht nur zur Verfügung für die Anliegen Gottes. Nicht für deine egoistischen Gründe. Und oft treffe ich heute junge Menschen und ich kann sie so gut verstehen, weil ich ja selber genauso gelebt habe. Die leben ein bisschen ihr eigenes Leben. Christus ist so ein bisschen eine Notlösung, der ist schon nicht schlecht zu haben, weil sonst gehe ich in die Hölle, ist auch nicht gut und so weiter. Aber sonst will ich schon ein bisschen mein Leben leben und dann beklagen sie sich, ich merke nichts von der Kraft des Heiligen Geistes. Und da muss ich sie daran erinnern, die Kraft des Heiligen Geistes hast du zur Verfügung, aber nur für die Anliegen Gottes, nicht für deine eigenen. Übrigens erinnert uns Jesus hier, er sagt nicht, ihr werdet meine Theologen sein, ihr werdet meine Zeugen sein. Du musst kein Theologe sein, um Zeuge zu sein. Was ist ein Zeuge? Jemand, der bezeugt, was er gesehen, gehört und erlebt hat. Das berichtet ein Zeuge. Und darum, wenn ich als Mensch nichts mit Jesus erlebt habe, kann ich kein Zeuge sein. Ist ganz einfach. Also wozu haben wir die Kraft des Heiligen Geistes, um Zeugen zu sein? Und ein letzter Punkt, das ist die Strategie, die Jesus uns gibt hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, Dunamis, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr habt gar keine Wahl, du bist immer ein Zeuge, gut oder schlecht. Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und das, die Geschichte sehen wir dann in der Apostelgeschichte sich entfalten. Interessant, Jesus sagt hier, beginnt in Jerusalem und dann geht nach Judäa, dann nach Samaria und dann ans Ende der Welt. Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn ich mir so die Evangelien durchlese, Petrus, Johannes und all unsere Brüder, die da die Jünger waren, die hätten, glaube ich, lieber woanders begonnen. Weil in Jerusalem hatten sie nicht den besten Stand. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus folgt, das steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so war. Dass Jesus sagte, Petrus, erinnerst du dich an das Mädchen, vor dem du mich verleugnet hast? Würdest du zurückgehen, du findest sie sicher und sag ihr, dass du zu mir gehörst? Und Johannes, du warst der Letzte, der bei mir am Kreuz stand, bevor ich starb. Du hast den Hauptmann gesehen, der über mich gesagt hat, wahrhaftig, das war der Sohn Gottes. Geh zu ihm, such ihn in den römischen Baracken und sag ihm, er hat recht. Matthäus, du kennst die Orte, wo die Kriminellen sich treffen. Geh hin und sage zu Barabbas, dass ich lebe. Er wird verstehen, dass ich für ihn nicht nur einmal gestorben bin, sondern zweimal. Und Thomas, würdest du zu den Soldaten gehen, die mich angespuckt und verspottet haben, würdest ihnen sagen, dass ich sie liebe. Und Andreas, geh zu den anderen Soldaten, die die Kleider aufgeteilt haben. Sag ihnen, es hat ihnen gegolten, als ich betete, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war alles in Jerusalem. Und es braucht wahnsinnig viel Mut, zu den Menschen zu gehen, die dein Versagen genau kennen. Frage an dich, was ist dein Jerusalem? Was ist der Ort, wo sie dich mit all deinem Versagen genau kennen? Das ist der Ort, wo du am Anfang Zeuge sein sollst. Ich halte nicht viel davon, wenn Menschen zu Hause nie über Jesus reden, dann wollen sie nach Tansania gehen. Es wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Es gibt Ausnahmen, wahrscheinlich nicht. Wisst ihr, Predigen fällt mir nicht schwer, aber wisst ihr, wo es mir, jetzt ist schon besser, wo es mir echt schwer gefallen ist? Vor 20 Jahren zum ersten Mal in meiner evangelischen Kirchengemeinde zu predigen. Da wurde ich damals eingeladen, weiß nicht warum. Die kennen mich alle. Da sitzen die Väter, mit deren Töchtern ich befreundet war und dort geschlafen habe. Und jetzt du da heilig. Wahnsinnig schwer. Ich habe gleich so begonnen, habe gesagt, ihr kennt mich alle, ihr wisst viele Geschichten von mir und von meiner Vergangenheit. Glaubt all diesen Geschichten kein einziges Wort. Die Wahrheit ist doppelt so schlimm. Und dann habe ich begonnen zu predigen. Auch als Zeugnis dafür, Christus kann Wunder tun und Menschen umkrempeln. Gebt nie einen Menschen auf. Das ist das Furchtbarste, was du einem Menschen antun kannst, wenn du einen Menschen aufgibst. Da haben bei mir viele aufgegeben. Und dann sagt Jesus noch, aber bleibt nicht nur in eurer eigenen Umgebung, geht auch nach Judäa, darüber hinaus. Geht nach Samarien, das sind die, die ihr gar nicht leiden könnt. Auch heute in unserer Gesellschaft gibt es manche Leute, mit denen tun wir uns schwer. Das ist Samarien. Denen sollten wir das Wort Gottes bringen. Und dann bis ans Ende der Welt. Nicht jeder von uns kann persönlich gehen, aber jeder von uns kann persönlich involviert sein. Wiedernest haben viele Missionare draußen. Es kann jeder von euch involviert sein in der Ermutigung, indem ihr einen Brief schreibt, indem ihr ein Paket sendet, finanziell gebt und dafür betet. Ohne Ausnahme. Wir sind die Zeugen. Ich habe schon manchmal von Christen gehört, ja, ich bin zwar ein Christ, aber ich rede nicht drüber. Ich bin so ein geheimer Christ. Ich lebe zwar ein gutes Leben, aber ich rede nicht drüber. So eine Privatangelegenheit. Ich habe mal gelesen vor einiger Zeit, da steht, ein Christ, der nicht von Jesus erzählt, ist wie ein Feuer, das nicht brennt. Eigentlich gibt es das nicht. Es gibt kein Feuer, das nicht brennt. Und es ist wichtig, nicht jeder von uns redet, das ist keine Frage. Aber wenn Leute uns mal fragen und sagen, du, ich schätze dich so, wie du lebst, können wir zumindest sagen, ja, weißt du warum? Weil ich Jesus kenne. Sonst glauben sie, du bist so ein super Mensch. Und so erkennen sie, es hat mit Jesus zu tun. Natürlich erfahren wir auch Ablehnung, das ist ganz klar. Aber seht ihr, wenn ich einem Menschen von Jesus erzähle und er lehnt es ab, das ist ja seine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, ein Zeuge zu sein, über Jesus zu reden. Und dass wir nicht angenommen werden von allen, besagt ja schon das Wort, Zeuge heißt Martyros, das heißt Märtyrer, alleine das Wort zeigt schon, dass es nicht immer leicht ist, Zeuge zu sein. Und Freunde, bei uns ist es leicht. Das Schlimmste, was uns passiert, ist, dass sie dich auslachen oder verspotten oder dich einen Fanatiker oder sonst was nennen. Ja, mei, so, was soll's? Ist wirklich nicht so schlimm. Ich glaube, das können wir aushalten. Und da treu, ich muss mich da selber immer dran erinnern. Unser Pfarrer, wir haben einen ganz super Pfarrer, Georg Römer, Und er hat mal zu mir gesagt, Hans-Peter, ist der Ruf einmal ruiniert, sündigt's weiter ungeniert. Das heißt, wenn mal alle wissen, dass du gläubig bist, dann ist es einfach, über ihn zu reden. Es ist oft dieser Anfang, den zu machen. Ist der Ruf einmal ruiniert, sündigt's weiter ungeniert. Stehe klar zu Jesus und liebe die Menschen, ganz egal, wie sie leben, was sie tun. Das ist eigentlich der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du nicht nur die Autorität bist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich danke dir, dass wir dich nicht nur als Herrn und König und Heiland haben und kennen, sondern dass du uns auch befähigt hast, das zu tun, wozu du uns beauftragt hast, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Herr, so oft braucht es deine übernatürliche Kraft, Feinde zu lieben, sogar nahestehenden um Vergebung zu bitten, für Kranke zu beten. Manchmal, Herr, ist es darum, auch uns selbst zu vergeben und selbst anzunehmen. Herr, wir brauchen dazu die Gewissheit, deine Liebe, deine Annahme, die Gewissheit des Heiligen Geistes. Und wir beten um die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir erkennen, wie breit, wie lang, wie hoch und tief deine Liebe ist. Denn dazu brauchen wir die Kraft des Geistes. Deine Liebe können wir in unserem natürlichen Menschsein nicht erkennen. Sie übersteigt unsere Erkenntnis. Wir brauchen dich dafür. Herr, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Und ich bete dafür, dass wir uns dessen gewiss sind. Und wir beten auch immer wieder frisch um die Fülle des Geistes, damit wir in der Kraft des Geistes Menschen begegnen können, mit unserer Persönlichkeit, mit unseren Begabungen, die du uns gegeben hast. Und dass wir Mut haben, dich zu bekennen, auch wenn wir manchmal abgelehnt werden, verlacht werden. Herr, ich bete, dass wir es um deretwillen tun, die dich suchen und dieses Wort niemand vorenthalten, damit sie in die Beziehung zu dir kommen. Herr, danke, dass du da bist. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes, der heute und hier anwesend ist wie damals, weil du lebst. Und ich bete, dass wir es zunehmend erkennen und entdecken, egal in welchem Stadium des Lebens wir stehen, immer wieder uns neu überraschen lassen von deiner Gegenwart und deinem Leben. Dafür bitte ich im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.